Sven, wir müssen sauber machen.
Ja, ich fürchte auch. Aber wenn, dann mit dem Laser, oder?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal die Folge Laser reinigen.
Hallo Ali und herzlich willkommen zur Staffel 3 von Voll Laser. Episode 14 sagt mein Episodencounter. Jetzt sind wir in echter Podcast, weil wir mehr als 10 haben.
Ja, das sind wir schon länger. Da habe ich drauf geachtet. Moin Sven.
Moin Knut.
Na, das ist das erste Mal, ich weiß gar nicht, ob du es merkst, aber das ist das erste Mal, dass wir uns sehen.
Gesehen haben wir uns ja sonst auch nur per Video. Das ist das erste Mal, dass ich dich rüberhauen kann, wenn ich möchte.
Aua, aua.
Ach.
Wir haben ja gesagt, wir müssen mal ein bisschen sauber machen.
Auf jeden Fall. Ja, wir haben neulich eine ganz spannende Veranstaltung besucht und da habe ich das Laserreinigen das erste Mal in Persona gesehen, so in echt. Man hätte es anfassen können, auch wenn das eine schlechte Idee ist,
ja.
Weil Laserklasse 4 und so. Das Reinfassen immer nicht so schlau.
Da gibt es ja auch diverse Videos im Internet, die einem das Gegenteil irgendwie versuchen zu vermitteln, aber eine gute Idee ist das sicherlich nicht darin.
Ja, speziell beim Laserreinigen gibt es ja einen Sack voll YouTube-Videos, wo ich sagen würde, ungefähr die Hälfte ist gefaked und beim Rest haben die Leute halt irgendwie keine Schutzbrillen auf und gar nichts. Wo ich dann auch immer denke, ob das so eine schlaue Idee ist. Nein, ich weiß, dass das keine schlaue Idee ist, aber gut, sind ja deren Augen und ich meine.
Ich habe auch ein Handyvideo aufgenommen, direkt bei dieser Vorführung auf derselben Veranstaltung. Und wenn ich das Menschen zeige, dann sagen die auch oft, das ist doch nicht echt, weil es wirklich so unfassbar aussieht. Ich kenne das schon länger. Ich glaube, Lasermesse 2000 oder so, also so ungefähr 2000 war das.
Das ist ja auch erst 23 Jahre
her. Für mich war es gestern. Nee, aber da habe ich das schon gesehen. Früher hat man das mit CO2-Lasern gemacht und heute hat man halt andere Strahlquellen. Und vielleicht beleuchten wir das Thema mal ein bisschen. Also wir haben drei Veröffentlichungen ausgesucht, die wir uns angucken. Eine ist ein Buchartikel aus einem Buch Laser Materials Processing von Steen und Mazumdar 2010 im Springer Verlag veröffentlicht, wo das Ganze beschrieben wird. Und das andere beleuchtet im Prinzip zwei mögliche Anwendungen. Die Aufgabe des Laserreinigens ist ja eigentlich, dass man möglichst oberflächennah die Oberfläche abträgt, also das, was da drauf ist, was man nicht haben will, was sich erstmal vielleicht durch den Absorptionsgrad unterscheidet, Farbe auf der Oberfläche.
Ja, Rost ist auch ein Klassiker.
Ja, Rost entfernen. Und wenn man das macht, dann macht man das in der Regel mit Pulslasern, die sehr hohe Spitzenleistungen haben und so, dass man das Material direkt verdampft oder direkt ein Plasma erzeugt und dadurch aplatiert. Und das hat halt auch immer mit einer Schockwelle zu tun. Also man hat die Beeinflussung des Grundwerkstoffs immer, man schmilzt immer ein bisschen mit an und man erzeugt auch immer eine Art Schockwelle, die dann auch das Material vielleicht verdichtet.
Also sehr kurzer Puls mit sehr viel Leistung, der dafür sorgt, dass das, was da an der Oberfläche ist, direkt wegdampft. Und das Ganze dann ja in der Regel über eine Scanner-Optik halt als Linie oder als andere geometrische Kontur auf der Oberfläche, damit man damit auch flächig arbeiten kann. Sieht wirklich fast aus wie mit einem Hochdruckreiniger, mit einem Wasserstrahl, also so ein bisschen aufgeweitet halt. Und dann geht man damit halt über die Oberfläche. So durchaus Handheld. Gibt es natürlich auch als robotische, mechanisierte Anwendung. Und das sieht total unrealistisch aus, ne? Das muss man echt sagen.
Es sieht wirklich unrealistisch aus, aber der Effekt sind zwei Effekte. Man hat zum einen den Reinigungseffekt und was halt neu dazugekommen ist, sind diese Scanner. Also Scanner bedeutet nicht, dass ich von der Oberfläche irgendwelche Informationen erfasse, sondern Scanner heißt, wir haben eine Optik, wo wir einen Spiegel haben, den wir mit einem Motor bewegen können. Zum Beispiel einfachste Variante ist ein Spiegel, der hin und her fährt und dann erzeugen wir eine Art Linie. Und diese Linie fährt man über die Oberfläche und das sieht dann halt schon abgefahren aus, weil in dieser Linie halt auch das ganze Material, das dampfförmig aufsteigt, so ein bisschen nach oben steigt, wo sich dann das Licht auch streut und das wirkt dann eben so ein bisschen künstlich. Und die Scannersysteme, die wir auch gesehen haben, waren quasi zweidimensionale Scanner, also zwei Spiegel hintereinander, wo der eine Linie erzeugt, der andere zieht die Linie dann über die Oberfläche. obwohl man den Bearbeitungskopf, den man dann mit der Hand hält, nicht bewegt, bewegt sich das Ganze zyklisch dann, also so linienförmig über die Oberfläche. Und das reinigt dann gleich ganze Flächen.
Ja, der Riesenvorteil an dem System ist natürlich, oder an so einem Prozess ist natürlich, er ist vergleichsweise leise. Man kann durch die Leistung, durch die Pulsparameter und so weiter natürlich sich sehr genau aussuchen, was der mit der Oberfläche wirklich macht, also wie viel passiert da. Und man kann natürlich noch andere Dinge mit tun, also zum Beispiel eine Oberfläche noch strukturieren oder ähnlichen, indem man da halt noch ein bisschen mehr abträgt als nur den Dreck. Das ist ja aber auch ganz verwandt zu beispielsweise Sandstrahlen als anderes Reinigungsverfahren oder so. Auch da geht es ja oft nicht nur um die Reinigung, sondern auch darum, die Oberfläche aufzurauen, wenn man zum Beispiel Kleber aufbringen möchte oder wenn man irgendwelche Oberflächenbeschichtungen vornehmen möchte und ähnliches.
Genau, leise, kontaktlos, damit ist es auch frei von irgendwelchen Kontaminationen, wenn es um medizinische Anwendungen geht. Es ist der Rauch, der entsteht, ist auch relativ einfach abzusaugen.
Ja.
Das ist wohl auch ein Vorteil, wenn man jetzt Sand strahlt oder sowas, dann hat man ja nicht nur den Effekt, dass man vielleicht die Oberfläche kontaminiert, weil man irgendein Material mit einträgt, aber auch das ganze Strahlgut muss man ja entsorgen. Oder man muss es halt eben in der Kabine machen oder so. Das sind dann eben die Parameter, ja, die da eben dafür sprechen. Aber man hat Lasertechnik, man hat Lasersicherheit und man hat Pulslaser, wo man eben auch sagen muss, dass diese Pulslaser eben auch auf eine gewisse Art und Weise betrieben werden, zum Beispiel im gütegeschalteten Modus. Also dass man eben nicht, wenn wir uns das überlegen, ein Laser, da kommt Energie rein, die Energie kommt wieder raus in Form von Licht. Die Energie, die wir reinstecken, ist elektrisch. Das wäre wie so ein Eimer, den wir auffüllen. Der hat einen bestimmten Wasserstand. Der Eimer hat unten ein Loch. Das Loch ist die Energie, die rauskommt. Oder die Leistung, die rauskommt, und der Zufluss an Wasser ist die Leistung, die wir reinstecken, und dann stellt sich halt ein bestimmter Füllstand ein, der dem Energiegleichgewicht entspricht. Aber bei dem gütegeschalteten Laser machen wir den Eimer voll und drehen ihn in eins um, indem man die Verluste im Laser schaltet, so ein Q-Switch-Mode. Und dann kann ein ganz kleiner Laser, der im Mittel 100 Watt verbraucht und 100 Watt zur Verfügung stellt, eben auch Spitzenleistungen von mehreren Kilowatt haben. Und das ist halt das, was man eben an dieser Stelle ausnutzt. Und dann ist halt Pulsdauer ist ein Parameter. Wenn man Pulse hat, dann legt man die auf die Oberfläche, dann haben die einen bestimmten Überlapp und die Spitzenleistung natürlich auch selbst. Pulsform ist auch ein Parameter. Das sind so die Sachen, die man dann da anpasst. Genau, wir haben hier Veröffentlichungen aus Shenyang, also chinesische, also keine chinesischsprachigen, hätte ich jetzt was gesagt, also aus Republic of China, von den Autoren Liu et al. Die Veröffentlichung heißt Experimental Investigation into Cleaning Mechanism of Ship Shell Plant Surface Involved in Dry Laser Cleaning by Controlled Laser Power. Genau, also ein trockener Laserstrahl, also ein trockener Laserreinigungseffekt. Dieses Dry Laser Cleaning ist auch explizit beschrieben als Unterkapitel in dem Buch. Und hier geht es natürlich darum, eben Paint Removal, also wenn man Schiffe wieder in Stand setzt, die alten Lacke oder eben auch irgendwelche Anhaftungen von der Oberfläche zu entfernen und das mit dem Laserstrahl zu machen. Ein Einfluss auf die Oberfläche bleibt dabei natürlich immer übrig. Das Ganze muss danach ja neu lackiert werden oder weiter bearbeitet werden. Und der Einfluss ist natürlich dann auch eine Strukturierung der Oberfläche, die gewollt oder ungewollt ist. Und diese Strukturierung wird eben auch untersucht in Abhängigkeit der Parameter. Die haben ja ein kleines theoretisches Modell und haben dann im Prinzip den Bearbeitungsprozess und gehen interessanterweise in so einer doppelten Verfahrtechnik vor. Also die haben dieses Finish, was sie runterbringen wollen. Und der erste Schritt ist halt der erste Schuss, um es zu reduzieren in der Höhe, zu egalisieren und dann im zweiten Schritt das Ganze abzutragen. Wäre ich so im ersten Schritt nicht drauf gekommen, das so zu machen. Aber es ist eben in den Parametern immer ein Detail. Es gibt auch Zeichnungen, also hier Bild 7, du guckst ja parallel mit rein. Also auch immer wieder Abhängigkeiten der Oberflächenrauheit. Da gibt es eben Inseln in dem Parameterfeld, die weniger Oberflächenrauheit haben und manche haben mehr. Und da das muss man halt immer individuell so ein bisschen untersuchen. Ich persönlich bin von einer Sache sehr überrascht. Die Laser, die wir gesehen haben, ich weiß nicht, ob du mit dem, wir sind, glaube ich, nicht gleichzeitig bei der Vorführung gewesen.
Nee, waren wir nicht. Ich habe mich noch eine Weile mit ihm unterhalten. Also.
Ja, also was mich gewundert hat, ist einfach der Arbeitsabstand, weil das ist ein handgeführtes System. Also man fährt mit der Hand natürlich fährt man nicht mit der Hand über die Oberfläche, aber man führt das Ganze einfach wirklich wie so ein Gartenschlauch. Das
Gerät sieht ungefähr aus wie ein großer Winkelschleifer, so von der Größe her. Hat auch hinten irgendwie einen Griff wie so ein großer Winkelschleifer und vorne halt so ein Rundgriff, wo man ranfassen kann. Die meisten von den Kisten sehen so aus. Und auf der Unterseite fällt dann halt da der Laser raus. Und da ist halt ein, ich würde jetzt als Schweißer wieder Schlauchpaket sagen, dran, was dann zur eigentlichen Laserquelle geht.
Ja.
Und so sieht das Ding aus. Insgesamt relativ unspektakulär.
Ja, genau, das stimmt. Auch die ganze Gerättechnik, die dann hinten an der Faser dranhängt, also Laserstrahlquelle und so, ist alles nicht so groß. Aber was ich meine ist, in dieser Veröffentlichung untersuchen die natürlich sehr genau die Oberflächenrauheit mit dem Weißlichtinterferometer und so weiter, um zu gucken, wie es am Ende aussieht. Aber wenn ich mir überlege, da ist so ein altes Schiff und man will da irgendwie die Farbe runtermachen, dann macht man das doch auch von Hand.
Ja, normalerweise schon. Also die haben es natürlich hier mit dem Laboraufbau gemacht. Das heißt, das ist alles fest und alles mechanisiert, wie wir es natürlich auch machen würden, wenn wir sowas tun würden. Und
aber wenn du es großflächig in der Praxis von einem Schiff abtragen wolltest, würdest du das doch auch irgendwie
unter einem lokalen
Laserschutz machen?
Ja, logisch, auf jeden Fall. Da würde ich ein paar Laserschutzlappen rumhängen und dann stellt man da einen rein.
Ja, und daraufhin sagte der uns das vorgeführt hat, auch das ist kein Problem. Die Relaislänge ist sehr hoch und deswegen ist die Fokustiefe sehr hoch und deswegen gibt es ein sehr großes Toleranzfeld, in dem man arbeiten kann. Aber wie weit hängt jetzt die Oberflächenwelligkeit oder die Oberflächenrauheit, die am Ende übrig bleibt. Eigentlich ist es ja auch eine Welligkeit, das aus der Periodizität dieser Bewegung hervorkommt. Aber inwieweit hängt das davon ab, welchen Arbeitsabstand man von Hand wählt? Darüber habe ich keine Informationen gefunden, aber es würde mich einfach interessieren.
Du hast noch ein zweites Paper mitgebracht, wo es um einen anderen Anwendungsfall geht.
Genau, das ist auch aus China. Shao et al. Und The Energy Density Threshold Evaluation for High Precision Laser Cleaning of the Oxide Layer on Aluminum Alloy with 100 Nanosecond Laser. Also die haben auch Nanosekundenpulse, also kurze Pulse, fahren mit dem Scanner über die Oberfläche und untersuchen sehr stark, wie sind so die Abstände der einzelnen Bahnen und auch die Pulse voneinander, untersuchen dann die Oberfläche auf den Sauerstoffgehalt hin und untersuchen die Oberflächenwelligkeit nicht so sehr, aber kommen in ihrer Aussage nachher mit einem Prozessfenster raus, wo sie sagen, in gewissen Grenzen ist das sehr zuverlässig. Das finde ich auf jeden Fall mal eine starke Aussage. Dass man in gewissen Grenzen sehr zuverlässig ist, die Aluminiumoxidhaut von der Oberfläche zu bekommen und dadurch eben so ein Prozessfenster aufzeigen, dass es dann auch unabhängig von den Geräten ist. Und es ist ja nicht so, also weiß ja vielleicht nicht jeder, aber also wir wissen das ja, aber es ist, Aluminium schmilzt ja bereits bei 660 Grad Legierung noch drunter in der Regel, aber die Aluminiumoxidhaut, die immer oben auf Aluminium drauf ist, die schmilzt bei sehr hohen Temperaturen, über 2000 Grad.
Das ist schon das Spannende bei Aluminium. Aluminium selbst ist eigentlich ziemlich reaktiv auch. Also Aluminium reagiert eigentlich chemisch sehr, sehr gerne und die Oxidschicht reagiert halt sehr, sehr ungern. Deswegen hat man immer das Gefühl, Aluminium wäre chemisch so inert, weil halt alles, womit wir mit Aluminium zu tun haben, hat halt eine Aluminiumoxidschicht obendrauf. Und Aluminium selbst ist halt auch gar nicht so sonderlich hart, aber die Oxidschicht ist wahnsinnig hart. Dementsprechend hat man da eigentlich die Eigenschaften von Aluminiumoxid auf Aluminium im Kopf, wenn man so an Alu denkt, so an Alu-Kochgeschirr fürs Camping oder solche Geschichten. Und wenn man irgendwas mit dem Aluminium machen möchte, dann ist einem diese Oxidschicht halt meistens irgendwie im Weg. Beim Schweißen hat man es dann zum Beispiel, dass man das Aluminium darunter schon komplett flüssig hat und das Aluminium, die Oxidschicht an der Oberfläche, die hat sich halt noch gar nicht bewegt. Und das ist ein Problem, das man immer wieder mal hat, wenn man Aluminium bearbeitet. Von daher auf jeden Fall sehr interessante Anwendung, da die Oxidschicht einfach einmal loszuwerden.
Ich gucke gerade nochmal so ein bisschen, Sie sind gar nicht so richtig auf eine Anwendung eingegangen, Chemical Properties und so weiter, aber Sie löten zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Also Aluminium zu benetzen, man könnte ja auch mit so einem Laser vorlaufen beim Lötprozess zum Beispiel.
Eben, es macht den Prozess mit Sicherheit auch beim ganz normalen Schweißen. Für mich ist Schweißen immer ganz normal. Das ist natürlich Unfug. Beim regulären Aluminiumschweißen macht es das wahrscheinlich auch nicht nur einfacher, sondern auch konsistenter, wenn ich da die Oxidhaut einmal wegmache.
Anwendungen sind doch aber eigentlich das, was uns interessiert. Also man könnte ja vielleicht auch über die Spritzgussindustrie nachdenken, Lebensmittelindustrie. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Anwendungen, auch abseits der Fügetechnik. Vielleicht suchen wir uns mal jemanden, der sich mit den Anwendungen richtig auskennt.
Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, mal gucken, ob wir jemanden finden, vielleicht sogar im Ausland. Hallo, Leander.
Na? Grüß euch, Sven. Servus, Knut. Ein schönes Hallo aus Wien. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin schon sehr gespannt. Lasst uns über das Lasern reden.
Ja, sehr gut. Wir haben nämlich einen Gast aus dem Ausland das erste Mal aus Wien. Leander, vielleicht magst du dich mal vorstellen. Wer bist denn du und wo gehörst du hin?
Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Leander Löschnick. Ich bin der technische Geschäftsführer der Mehr Laser GmbH, einem jungen Startup aus Wien, das sich ausschließlich der Nische der Laserreinigung verschrieben hat. Und neben dem Handel machen wir vor allem auch die Dienstleistung im Lohn. Das bedeutet, wir wollten die Laserreinigung einfach so vielen Leuten wie möglich zugänglich machen. Wir betreuen jetzt zum Beispiel nicht nur Geschäftskunden, sondern auch Privatkunden, weil wir sind so fasziniert gewesen von der Technologie. Deswegen haben wir unsere Firma mitunter auch Mehr Laser genannt, weil wir einfach wollen, dass mehr Leute diese Lasertechnologie verwenden, weil es bei vielen Sachen wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und oft weiß man noch gar nicht, dass man es eigentlich braucht.
Ja, was kann es Besseres geben, als die Firma Mehr Laser in dem Podcast voll Laser zu haben?
Also was Namensschemata angeht, sind wir uns auf jeden Fall schon mal sehr ähnlich. Ja, da kann man nicht meckern.
Ja, das ist gut. Also wir haben uns ja kennengelernt und auf einer Veranstaltung getroffen, wo wir das Laserreinigen auch bewundern durften. Nicht von euch, aber einem Marktbegleiter vielleicht. Und diese Technologie ist wirklich sehr faszinierend. Das Internet ist voll davon. Gibt es eine Menge Firmen, die sowas buchen? Was sind denn da so für Anwendungen? Also was wollen die Leute denn gereinigt haben? Was ist denn so die Standardanwendung?
Also ich sage mal so, die Standardanwendung wäre Rostentfernung von irgendwelchen grobschlächtigen Bauteilen, die man jetzt schlecht wohin bewegen kann. Ja, ich weiß, das Internet ist zwar voll davon, aber der Industriealltag kratzt gerade mal, sage ich, an der Oberfläche. Ja, man hört von vielen Seiten, ja, man hat seine Standardprozesse wie Sandstrahlen oder Trockeneisstrahlen, aber dort, wo das dann nicht mehr auslangt, ja, und vor allem, wo man im operativen Feld dann zum Bauteil hin muss, ja, und das ohne den restlichen Betrieb möglichst großartig zu stören, dort findet dann die Laserreinigung Anklang. Ja. Zum Beispiel bei großen Spritzgusswerkzeugen, um Kunststoffreste zu entfernen, würde man das mit Trockeneis machen, hätten die Betroffenen einfach nur den ganzen Schmutz in der Produktionshalle kleben. Ja. In der Lebensmittelindustrie ähnlich, ja, wenn man sich vorstellt, diese ganzen Kekse und Brötchen und Gebäckartikel, ja, werden ja alle auf Förderbändern gebacken. Ja, das ist wie ein endlos Backblech und da bleibt hin und wieder dann auch einfach mal was kleben. Ja. Oder ganz klassisch einfach die Rostentfernung im Außenbereich, zum Beispiel bei Thermen, Schwimmbädern oder auch nur im Foyer von einem Spital, wenn das so Edelstahlblechverkleidungen hat von den Säulen vom Vordach und der Winterdienst fährt vorbei, ja, schaut das nach 2 Jahren aus, als wäre der Stahl nicht wirklich edel mehr. Und runter kriegt man das Blech dann auch nicht mehr so leicht. Das heißt, das sind dann so klassische Anwendungsgebiete, wo man sagt, okay, da muss man zum Bauteil hin und da kommen wir dann zum Einsatz.
Wie macht ihr das mit der Lasersicherheit dann vor Ort auf so einer Baustelle irgendwo im Eingangsbereich von einem Krankenhaus?
Ja, das ist natürlich, sage ich mal, eine besondere Herausforderung. Ja. Wir haben eine Mischung aus technischen und organisatorischen Maßnahmen. Wir haben natürlich einen großräumigen Sichtschutz, den wir aufstellen. Ja. Und wir sind auch immer zu zweit unterwegs, damit ein Geschäftspartner oder ein Mitarbeiter, je nachdem wer verfügbar ist, dort auch, sage ich mal, den Verkehr regeln kann. Ja. Zwecks Passanten, es ist schnell mal passiert, ja, in einer Firma sogar, wo man einen Sichtschutz aufstellt, dass da neugierige Blicke einfach drüber linsen, ja, obwohl draußen drauf steht, Schutzbrillenpflicht, ja, betreten verboten. Aber deswegen muss man da einfach, sage ich mal, zu zweit unterwegs sein. Einfach nur, damit man sicherstellen kann, dass jetzt wirklich kein Mensch, der dort nicht reinschauen soll, reinschaut. Ja, das ist das Gefährlichste, sage ich mal, am ganzen Prozess. Nachdem wir hier im Infrarot-A-Bereich sind, mit unserer Wellenlänge, sieht man die Laserstrahlung per se nicht, ja, sondern man sieht ja nur den Effekt am Plasma, ja, und am Applaudieren. Ja. Man sieht hin und wieder ein kleines Flammenzünglein, aber den Lichtstrahl per se nicht, ja, und dementsprechend auch die Reflexionsstrahlung nicht. Aber sie ist eindeutig da. Dazu hatten wir auch letztens eine Messung mit einer österreichischen Abteilung der AVA. Die haben mit einer Infrarotkamera wirklich gefilmt, während ich gelasert habe, um hier eindeutig sichtbar zu machen, da ist Reflexionsstrahlung da. Und zwar gar nicht mal so wenig. Also man hat gesehen, mein ganzer Körper war angestrahlt, ja, wie fast von einem Stroboskoplicht. Und das Ganze haben wir jetzt auch noch auf Video.
Ja, sehr spannend. Ja, jetzt muss man auch fairerweise sagen, die anderen Verfahren, die du schon genannt hast, Sandstrahlen, Trockeneisstrahlen und so weiter, sind ja jetzt auch alle nicht ganz ohne irgendwelche Nachteile. Ne? Also beim Sandstrahlen muss man ja nur auch damit rechnen, dass irgendwelche Batzen in der Gegend rumfliegen. Die Stäube, die da entstehen, sind nur alles andere als schön und auch nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Beim Trockeneisstrahlen muss man das Trockeneis generieren oder mitführen. Man muss den ganzen Bums, also speziell beim Sandstrahlen, dann ja auch noch entsorgen hinterher. Also sie haben alle ihr Päckchen zu tragen, ja.
Ja. Ganz genau. Ja, und ich sage es mal so, in Zeiten, wo ESG-Kriterien immer wichtiger werden, ja, und größere Firmen auch Umweltziele zu erfüllen haben und sich fragen, wie können wir das machen, könnte man zum Beispiel mal anfangen, Trockeneis nicht mehr in die Atmosphäre zu blasen. Im Sinne der CO2-Belastung, wenn es mittlerweile schon andere, sage ich mal, adäquatere Verfahren für die Zeit, in der wir leben, gibt.
Habt ihr denn ein Applikationslabor? Also kann man euch auch Bauteile schicken und ihr testet, ob es geht, wenn das jetzt nicht nur um immobile Güter geht oder so?
Absolut, ja, das macht einen Großteil unseres Jobs aus, nachdem die Laserreinigung zwar im Internet sehr präsent ist, aber noch nicht wirklich bekannt oder in den Köpfen angelangt der Leute, die uns dann, sage ich mal, wirklich bestellen können, ist ein Großteil meiner Aufgabe, bei uns Kunden zu empfangen im Lasershowroom. Die bringen dann meistens Bauteile mit, ja, oder schicken sie uns zu und wir dokumentieren ihnen das mit Fotos, Videos und einem kurzen Bericht darüber und testen dann für die aus, was geht gut, was geht schlecht. Und je enger, sage ich mal, die Zielsetzung vom Kunden ist, desto besser können wir dann den Fall bedienen. Ja, weil wir hatten leider schon oftmals den Fall, wo wir Bauteile bekommen haben. Ich habe die runtergetestet, die haben einwandfrei auf die Laserreinigung reagiert. Die waren dann wirklich schön blitzeblank abgezogen. Habe es dann mit dem Video zurückgeschickt an den Kunden und dann hat es geheißen, ja, also in der Zeit habe ich schon dreimal Sand gestrahlt. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Ja, damit muss man einfach rechnen. Es gibt, sage ich mal, nach wie vor Platzhirschverfahren auf dem Markt, aber deswegen finde ich, ist es auch immer wichtig zu betonen, dass man genau wissen muss, was man will, ja, und jetzt nicht nur sagt, geht's oder geht's nicht, ja, sondern sich auch reindenkt, okay, wie geht's bei mir dann tagtäglich in meinem Anwendungsbereich?
Was geht denn besonders gut? Was ist so die Paradedisziplin fürs Laserreinigen und was ist eher schwierig, wo du sagen würdest, naja, das geht, aber da gibt es dann vielleicht andere Verfahren, die schlauer sind?
Ja, daher wüsste ich auch gleich ad hoc zwei sehr, sehr gute Beispiele. Richtig gut geht, sage ich mal, oberflächlicher bis mittelstarker Rost, also wo man gerade schon einen Lochfraß bemerken kann im Material, aber sich jetzt noch keine allzu tiefen Krater gebildet haben, ja. Eine eindeutige Grenze ist überschritten fürs Laserreinigen, wenn das Metall oder in dem Fall Stahl schon so richtige Oxidplatten bildet, ja, oder anfängt zu schäumen und man da einfach wirklich schon eine Veränderung in der Form des Bauteils merkt, nur durch den Rost bzw. durch das fortgeschrittene Stadium der Oxidschicht. Ja. Das ist dann eindeutig ein No-Go. Ja. Ich sage mal so, haushaltsüblicher Rost. Also wenn jetzt jemand zu uns kommt mit einem alten Fahrradrahmen, ja, kriegen wir den in 10 von 10 Fällen eigentlich abgezogen, sodass der neu lackiert werden kann. Ja. Wenn jetzt jemand zu uns kommt mit irgendeinem, sage ich mal, alten Tank, ja, der irgendwo draußen gelagert worden ist, ja, wo man einfach schon fast mit dem Finger durchstechen kann, da ist dann einfach eindeutig Schicht im Schacht fürs Laserreinigen.
Ja, ist ja kein Heilmittel, ne, in dem Sinne. Man tricht ja nur ab.
Es ist keine Wunderwaffe, ja. Es hat seine Grenzen, ja. Und wir sind, sag ich mal, tagtäglich noch dabei, die auszuloten, auszutesten und manchmal auch teilweise sogar zu überschreiten, aber hier im positiven Sinne, weil wir schon, sage ich mal, manche Anwendungsfälle erfolgreich bedienen durften, von denen uns sogar der Hersteller abgeraten hat, weil sie gemeint haben, sie haben damit nur schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Wir sollen gar nicht unsere Zeit damit verschwenden, ja, aber wir wollen natürlich trotzdem ernsthaft jeder Anfrage nachgehen und unsere Kunden so gut wie möglich bedienen können. Und da waren dann hin und wieder Sachen dabei, wo wir eigentlich von vornherein eher eine negativere Einstellung dazu hatten, aber uns dachten, okay, anstandshalber machen wir das jetzt einfach mal mit, und das ging dann besser als erwartet und die Kunden waren dann auch zufrieden damit. Ja. Oftmals, sage ich mal, ist für den einen nicht das sauber, was für den anderen sauber ist. Ja. Also jeder hat andere Bedürfnisse, ja, und manchen Leuten reicht was, wo ich sage, dafür würde ich noch kein Geld bezahlen. Und andere Leute sind, sage ich mal, wiederum penibler, ja, die sagen, das schafft nicht mal die Laserreinigung so gut, wie ich das haben möchte.
Ja, das wissen alle, die schon mal eine WG gewohnt haben. Es gibt definitiv verschiedene Vorstellungen von sauber, ja.
Ja. Da hilft nur ein Putzplan, habe ich die. Also man braucht einen Plan, ja. Oder Kriterien, ja, also ein Kriterienkatalog, eine externe Qualitätskontrolle. Aber nochmal, wenn du sagst, also es ist kein Heilmittel, aber wir reinigen die Oberfläche, vielleicht erzählst du nochmal was habt ihr denn für ein Lasersystem? Also jetzt Hersteller ist egal, aber kannst du auch sagen, aber im Prinzip, wie funktioniert das? Wie funktioniert der Prozess?
Also wir verfügen über ein, und das ist jetzt ganz wichtig, mobiles Laserreinigungssystem. Die Technologie ist, wie wir, sage ich mal, in den Laserkreisen wissen, ja jetzt nicht das Neueste am Markt. Aber diese mobile Laseranwendung ist, sage ich mal, eher zuläufig in den letzten 1 bis 3 Jahren, und zwar massiv. Und da ist eben auch der Knackpunkt die Mobilität. Ja. Ich habe schon ältere Laserreinigungssysteme mit irgendwelchen Knickarmen, Gelenkhebelkonstruktionen gesehen, mit denen schon vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren Steinmetze irgendwelche alten Gebäude, Brunnen und Kirchen mühseligst in lange Arbeit abgezogen haben. Aber das Ganze hat sich ja zum Glück verbessert. Wir verfügen über ein nanosekundengepulstes Faserlasersystem und wir haben ein 10 Meter langes Faserpaket mit einem kleinen optischen Applikator vorne, der von uns immer klassischerweise als Lasergun bezeichnet wird, weil es auch die Form einer Pistole hat.
Würde ich auch so machen.
Hat nicht jeder andere Hersteller. Also es gibt da manche Applikatoren, die schauen eher aus wie der Vorwerkstaubsauger der Großmutter und jetzt nicht unbedingt wie eine Lasergun, wie man es aus Science-Fiction-Filmen oder Zeichentrickserien kennt. Wir sind da eigentlich ganz glücklich über unsere Partnerwahl, weil wir auch nämlich momentan über den leichtesten Laserhandle am Markt verfügen mit 2 Kilogramm exklusive Absaugschlauch. Den kann man unten dann noch draufklippen mit einer Schwalbenschwanzführung, damit man direkt am Emissionspunkt absaugt, was ganz, ganz wichtig ist, weil einfach durch die Sublimation und durch die Ablation von den Oberflächenmaterialien hat man dann ja praktisch alles in der Luft. Ein Großteil wird sowieso instant verdampft und der weitere Teil kommt dann oftmals als Schwebstoff mit, einfach mit dem Rauchgas, das da aufsteigt. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine gute und auch punktgenaue Absaugung dabei verwendet im Gesamtsystem. Ja. Aber vom Lasersystem her, sage ich mal, ist da vorne eine Optik drinnen mit einem Galvo, wo der Lichtwellenleiter dann eingespeist wird. Und dieser Galvo projiziert dann aus dem Quellenpunkt eine Linie oder auch wahlweise eine zweidimensionale Optik bei schwächeren Systemen. Damit möchte man eben das Leistungsdefizit kompensieren, indem man sagt, gut, ich habe bei starken Reinigungslasern eine Einspiegeloptik, da habe ich den Punch dahinter, da reicht es, wenn ich eine eindimensionale Linie projiziere auf mein Bauteil und schabe sozusagen damit dann über meine Oberfläche und pulverisiere meine Verunreinigung runter damit. Ja, wenn man weniger Leistung hat, dann kompensiert man das einfach über die mehreren Überläufe, über die Oberfläche. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen im Internet, wenn ihr so Kreise seht, die sich dann immer wieder zusammenziehen und aufdehnen, oder wenn ihr auch gefüllte Quadrate seht, oder diese Sinuswelle ist auch sehr beliebt, vor allem bei den fernöstlichen Produkten, dass man sagt, okay, man hat ja einfach eine höhere Scangeschwindigkeit in der Optik drinnen und verfährt mit dem Punkt öfters über dieselbe Stelle, einfach um hier den gewünschten Reinigungseffekt zu erzielen.
Super. Ich habe nochmal, also es ist in der Schweißtechnik ja bekannt, dass man aufpassen muss, wenn man Edelstahl schweißt, dann hat man andere Anforderungen an die Absaugung, weil sich auch Chromverbindungen bilden können, die im Verdacht sind, krebserregend zu erzeugen, oder man ist sich, glaube ich, sogar sicher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das sehr ungesund und das sind bestimmte Anforderungen an die Absaugung. Und jetzt sagst du ja, von der Anwendung, von denen du gesprochen hast, ist es ja sogar sehr wahrscheinlich, dass man Edelstahl reinigt mit dem Laser. Dann brauchst du ja auch eine Absaugung, die dafür spezifiziert ist, richtig? Und das geht trotzdem, obwohl es inline abgesogen wird. Also Edelstahl ist kein Problem, auch mit der Absaugung, richtig?
Richtig, ja, weil wie du schon richtig erwähnt hast, Knut, kommt hier auf die Absaugung an und nicht auf den Laser. Ja, das sind zwei parallele Schläuche, musst du dir vorstellen. Ich habe einmal das Faserpaket, ja, wo der Lichtwellenleiter drinnen liegt, wo die Wasserkühlung und so Optik drinnen liegt, wo Druckluft drinnen liegt. Und dann habe ich noch einen zweiten separaten Schlauch, der nur ein reiner Absaugschlauch ist mit einer Düse. Und das wird beides erst vorne an der Lasergarn miteinander verheiratet. Das heißt, meine Absaugung muss nicht zwingend dort stehen, wo mein Laser steht. Und ja, das ist absolut richtig. Bei solchen Anwendungen, wo der Verdacht auf die Freisetzung von krebserregenden Stoffen da ist, ist es ganz wichtig, dass man eine gute, vor allem auch eine klassifizierte Absaugung hat, die die dafür notwendigen Filterstufen hat. Und ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber bei uns in Österreich herrscht ein striktes Umluftverbot für krebserregende Stoffe. Das heißt, da muss man dann dafür sorgen, dass die Abluft ins Freie gelangt wird und nicht mehr in der Raumluft verbleibt, in der vielleicht noch die Mitarbeiter sich aufhalten.
Ja, also wir können da jetzt ausführlich drüber reden. Also bei uns ist es so, dass das Umluft ist zwar erlaubt, aber nur eingeschränkt. Also es muss ein bestimmter Prozentsatz der Raumluft dann wiederum gefiltert sein. Du darfst also in den Raum reinlüften, musst dann aber wiederum den Raum belüften. Und da muss man halt bestimmte Prozentsätze einhalten und ja. Aber wenn ich irgendwo on location wäre, würde ich auch noch draußen lüften. Das ist definitiv der einfachste Ansatz an der Stelle.
Absolut, ja.
Der Laser hat bestimmt einen 16 Ampere Anschluss, oder?
Nein, unser Laser funktioniert noch mit Lichtstrom tatsächlich. Wir verfügen über ein 500 Watt starkes System. Das ist die zweitgrößte, früher war es die größte, mittlerweile nur noch die zweitgrößte mobile Plattform von unserer Zulieferfirma. Auf derselben Plattform kann man noch 1000 Watt Lichtleistung bestellen.
Ja, das ist ja super.
Und ab 1000 Watt ist es dann mit Starkstrom zu betreiben. Ja, wir haben uns für den 500 Watt Laser speziell auch aus diesem Grund entschieden, damit wir einfach eine höhere Flexibilität haben, damit wir auch, sage ich mal, vermehrt Privatkunden ansprechen können, weil in seinem Vorzimmer hat man schnell mal eine normale Steckdose, ja, oder einen herkömmlichen Stromanschluss. Wenn es darum geht, zum Beispiel das Stiegengeländer wieder mal sauber zu lasern, ja, oder ähnliches. Die wenigsten Leute haben, außer sie haben eine Werkstatt oder Garage zu Hause, einen Starkstromanschluss. Und damit wollten wir uns einfach die Flexibilität offen halten.
Ja, das ist stark. Das hätte ich nicht gedacht. Und das ist natürlich klar, dass man nicht überall den Drehstrom zur Verfügung hat. Aber so passt das, ja. Das ist gut. Wenn ihr jetzt in Österreich seid, dann seid ihr umgeben von vielen anderen Ländern. Und Österreich ist ja nicht so groß. Das heißt, ihr habt ja sicherlich auch viele Kunden im Ausland, oder?
Wir kriegen schon regelmäßiger Kundenaufträge aus dem Ausland, natürlich aus dem näheren Umland, ja, wie zum Beispiel der Slowakei oder Ungarn. Deutschland war auch schon dabei, ja, wo wir uns getroffen haben, aber natürlich halt alles eher in Grenznähe. Also ich sag's mal so, ob man jetzt nach Bayern fährt oder nach Tirol, ist auch schon irrelevant von der Fahrzeit her.
Ja, aber ist das sicherheitstechnisch ein Thema? Also würdest du sagen, in anderen Ländern ist es eher... Also deine Erfahrung jetzt im Doing, ne?
Meine Anwendererfahrung ist eigentlich die, muss ich ehrlich gestehen, dass wir hier in Österreich fast schon am penibelsten sind. Ich weiß, das ist normalerweise die Stärke von euch Deutschen.
ja.
Aber beim Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, da haben wir es ganz schön hinter den Ohren, bin ich drauf gekommen. Also da ist es gar nicht mal so einfach, Leute, die zwar vom Prozess und vom Verfahren an sich begeistert sind, trotzdem dahingehend abzuholen, dass sie sagen, sie wollen das bei sich im Betrieb haben, einfach weil sie Angst davor haben. Das ist jetzt momentan noch eine der größten Hürden. Ja. Unsere Partnerfirma Naran hat ja ihren Sitz in Prag, das sind alles Tschechen miteinander. Und die hatten einfach manche Probleme in ihren Gründungsjahren nicht, mit denen wir konfrontiert sind, weil die tschechische Mentalität einfach ist, wenn es funktioniert, funktioniert. Was spare ich mir dadurch? Wie gefährlich ist das? Muss ich irgendwo Schilder aufhängen? Oder brauche ich einen extra Raum? Und passt. Die sind da einfach wieder schneller fertig. Ja. Die gehen, sage ich mal, bei manchen Fragen nicht so weit in die Tiefe, sondern denen ist es wichtiger, okay, ich kann damit mein Problem lösen. Was muss ich dafür tun, damit kein Mensch stirbt, wenn er damit arbeitet. Okay, dann machen wir das einfach und aus. Ja. Aber so Fragen, sag ich mal, wie, okay, wie stark muss die Abluft dann klassifiziert sein? Oder kann ich das vielleicht in mein bestehendes Haus-Abluftsystem mit einbinden? Wenn ja, was ist dann noch an Vorstufen notwendig? Wenn nicht, kann ich dann die Abluft meiner externen mobilen Abluftanlage noch einbinden, weil ich ja Umluftverbot habe bei krebserregenden Stoffen. Ich sage mal so, der Österreicher ist nicht so schnell fertig am Ende vom Tag, würde ich mal behaupten. Aber das ist auch gut so. Wir wollen es alle nur richtig machen. Ja, es ist eine Laserkanone, das hört sich zwar wahnsinnig cool an, aber bringt auch, nachdem es ein unsichtbarer Laser ist, wahnsinnig viele Gefahren mit sich. Da muss man schon drauf schauen, dass im Vorfeld alles abgeklärt ist, ja, damit sich die Leute auch wohlfühlen, damit zu arbeiten, weil es eben, sage ich mal, noch von der Anwendungstechnik her eine eher neue Technologie ist, ja, um sie jetzt in die breite Masse auszurollen. Ja. Die meisten Leute wissen, okay, wenn ich mit einer Chemie beiz, ja, dann sollte ich einen Mundschutz tragen und das Ganze nicht händisch auftragen, sondern mit einem Pinsel. Und das sagt einem irgendwo der Hausverstand. Aber es gibt noch keinen Hausverstand zur Laserreinigung. Und der muss jetzt halt mal irgendwo mitgeschaffen werden, sage ich mal. Aber auch hier hat sich schon viel getan auf dem Markt. Einfach wie ich zum Beispiel den Laserschutzbeauftragtenkurs gemacht habe, bei uns in der Fortbildung gab es das Thema noch gar nicht irgendwie am Markt präsent. Also ich war der einzige Kursteilnehmer von über 30 Leuten, der das aus diesem Grund gemacht hat. Die anderen hatten alle irgendwie einen kleinen Lasergravierer im Betrieb auf einmal, mit dem sie Stecker beschriften wollten oder vergleichsweise ähnliche Anwendungen. Ja. Und ich habe gesagt, so ja, ich bin gerade dabei, eine Firma zu gründen, die sich ausschließlich mit Laserreinigen beschäftigt. Ja. Da haben alle mal die Ohren angelegt und gemeint, was ist denn Laserreinigen? Ja. Und mittlerweile, ich habe auch noch nach wie vor engen Kontakt zu meinem Ausbildner und der hat mir erzählt, das ist mittlerweile schon in den Schulungsunterlagen drinnen, als Anwendungsbeispiel, einfach weil es in den letzten 3 Jahren da so eine krasse Veränderung am Markt gegeben hat. Ja, wie ihr gesagt habt, es ist viel präsenter überall im Internet, findet man es quasi, sobald man Begriffe wie Laserwissenschaft, Hightech oder Satisfying eingibt, ja, stolpert man schon spätestens dann über ein Video. Am Arbeitsplatz ist es noch nicht ganz angekommen, aber wir sind am besten Weg dahin.
Das ist echt so eine Vokabel, die heute überall rumgeistert. Ne? Ich habe es meinem Sohn gezeigt, das Video vom Laserreinigen auf der Veranstaltung, auf der wir uns getroffen haben, hatte ich ihm das abends gezeigt und dann sagt er, Papa, das ist richtig satisfying. Ja, aber sag mal, habt ihr Mitarbeiter? Also seid es nur ihr zwei oder habt ihr...
Momentan sind wir wieder nur zu zweit. Wir hatten einen Freelancer, ja, der jetzt totally free ist, um es so auszudrücken. Ich bin jetzt wieder der alleinige Anwender, was auf der einen Seite ein immenser Flaschenhals ist, wenn man Geschäftsführer und Anwender ist. Auf der anderen Seite gibt es einem das, vor allem hier in Österreich, ein paar Freiheiten mehr, weil man dann so Sachen wie den Arbeitnehmerschutz ein bisschen vernachlässigen kann. Natürlich kann man sich selber nur das zumuten, was man sich selber zumuten kann. Aber wenn ich weiß, ich kann mehr als 12 Stunden arbeiten, dann brauche ich das von niemandem aus, um mir recht zu fertigen. Ja.
Ja.
Was sind so die Parameter, an denen du drehst? Du hast da jetzt irgendein Werkstück und du gehst da irgendwie so mit deinem Standardparametersatz, den du wahrscheinlich hast, irgendwie drüber und merkst, na, das geht noch nicht so gut. Immer erstmal mehr Power oder was machst du dann? Gibt es da so eine Faustformel?
Faustformel gibt es nicht. Es gibt auf jeden Fall Tendenzen und die sind abhängig vom Trägermaterial. Also ich weiß, okay, ich fahre von Haus aus mit einer anderen Einstellung auf, sage ich jetzt mal, Holz, als ich auf Stein fahre, als ich auf Edelstahl fahre, als ich auf Schwarzstahl fahre. Ja. Es kommt immer darauf an, wie ist die Schicht aufgebaut. Ja. Ist es jetzt zum Beispiel eine Lackierung oder eine Pulverlackbeschichtung? Ist es eine tatsächliche Kunststoffbeschichtung? Ist das Ganze jetzt einfach trivialer Rost oder ist es irgendein kohlenstoffbasierter Rückstand, sprich eine Anpackung aus der Lebensmittelecke? Dann weiß ich schon, okay, zum Beispiel bei Edelstahl fahre ich prinzipiell mit einer höheren Frequenz drauf, ja, einfach damit es weniger Risiko des Anlaufens gibt, ja, und damit, ja, ich einfach nicht so schnell einfach Spuren hinterlasse auf dem Material. Ja. Vor allem bei, sag ich mal, eher glänzenderen Oberflächen habe ich gemerkt, ist das Ergebnis um ein Vielfaches besser, wenn man da jetzt einfach um 2 bis 5 Kilohertz die Frequenz vom Standard-Setting hochdreht, ja, dann reagiert das Ganze einfach besser mit dem Untergrund, weil einfach auch der Untergrund mehr reflektiert und bei einer höheren Frequenz, wenn sich dann mehr schneller reflektiert, hat man dann irgendwann einfach die Reinigungsfrequenz erzielt, bei der es einfach dann den tatsächlich guten Fortschritt gibt, ja, wo das Ganze dann auch im echten Leben so funktioniert, wie man das aus den ganzen Videos kennt, wo man einmal drüber zieht mit dem Laser und es ist alles restlos weg. Ja. Das ist das, was wir erreichen wollen. Das ist das, was die Kunden sehen wollen. Ja. Das ist einfach das Alleinstellungsmerkmal der Laserreinigung, dass wenn alles gut zusammenspielt, man wirklich mit einem Wisch alles weg hat.
Ja, das ist super. Sag mal, vom Aluminiumschweißen, wenn man das im Wärmeleitungsschweißregime macht, ne, da kennt man ja, dass Rückreflexe einem das Faserende zerschießen können. Das heißt, die Rückreflexe sind halt eine Gefahr für das Faserende oder sogar für den Laser, wenn ein Material halt eben einen bestimmten Anteil zurückreflektiert. Wie ist denn das beim Laserreinigen? Also gibt's da, hast du Angst vor Rückreflexen bei bestimmten Materialien? Das Gerät zu beschädigen oder ist das schon mal passiert?
Beschädigt per se habe ich es noch nicht dadurch. Ja. Es gibt natürlich intern einen Backscattering-Sensor, der mir dann einfach einen Error und damit einen Laserstillstand ausgibt. Sollte zu viel Reflexionsstrahlung sein. Ja. Kurz einfach zum Aufbau von der Lasergun. Ja. Der Laserstrahl geht ja vorne nicht komplett horizontal hinaus, sondern ist angestellt unter einem Winkel von ca. 20 Grad nach unten geneigt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Oberfläche vor mir auf meinem Arbeitstisch liegen habe, dann halte ich die Gun eigentlich fast waagrecht. Ich stelle sie nur leicht schräg, damit halt einfach, sag ich mal, der Aufprallwinkel passt. Aber es geht sich eigentlich bisher immer so gut aus, dass es nicht direkt in die Optik zurückreflektiert. Ja. Mhm. Man spürt, sage ich mal, je näher man am Objekt ist, ja, man kann ja auch den Fokusabstand, weil du vorher von Parametern geredet hast, Sven, ja, zwischen 10 und 20 Zentimetern nahtlos verstellen. Und je näher man oben am Objekt ist und je intensiver der Laserstrahl gerade ist, desto stärker spürt man es zum Beispiel auch am Handrücken. Ja. Ich arbeite zwar prinzipiell immer mit Handschuhen, einfach genau aus diesem Grund und auch immer langärmlich, ja, wie man es vom Schweißen kennt, einfach weil beim Plasma eine UV-Strahlung entsteht. Ja, auch die haben wir letztens bei einem Versuch messen lassen. Direkt am Handrücken, direkt am Unterarm, am Oberarm, am Oberkörper und dann am Gesicht selber.
Und was kam raus?
Raus kam, dass, sage ich mal, am Oberkörper selbst die UV-Strahlung vernachlässigbar ist. Man sollte jedoch Handschuhe tragen, weil das einfach nah genug am Emissionspunkt ist. Und dafür gibt es aber auch eine Empfehlung. Also es gibt jetzt keine Vorschrift, dass man sagt, man darf nur mit Handschuhen Laser reinigen. Ich persönlich als Anwender würde es einfach jedem schwer ans Herz legen, einfach weil ich schon gemerkt habe, wenn du da vor so einer Edelstahlsäule oder in so einem Edelstahlbecken stehst, ja, und du hast da, sag ich mal, ein bisschen gröberen Rost drauf und dann irgendwo noch ein paar Kalkflecken und Kalkpatzer, ja, und hast hier so eine, sag ich mal, kumulierte Einstellung, mit der du über alles drüber gehst, ja, und dann ist alles weg. Da geht dann richtig Energie rein ins Material, ja, und die kommt dann einfach, vor allem wenn dein Strahl nach unten geht, wieder nach unten zurückreflektiert, und wenn deine Hand unter der Lasergun ist, ist sie einfach genau im Reflexionsbereich der Lichtstrahlung. Und das spürst du einfach. Ja. Und wenn du einen ganzen Tag dastehen würdest, hättest du nachher einen wahnsinnig starken Sonnenbrand auf den Händen. Ja.
Ja. Ich muss ja einmal noch mal kurz, das wollte ich vorhin eigentlich schon loswerden. Man muss es natürlich immer im Verhältnis sehen. Ne? Also wenn ich jetzt ganz klassisch irgendwie eine Flex mit Drahtbürste nehme und anfange da irgendwelche Oberflächen sauber zu machen, dann habe ich jede Menge Staub und die Stäube sind gegebenenfalls auch krebserregend. Ich habe Brocken, die durch die Gegend fahren, ich habe Fliegen, ich habe die Lärmbelastung und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist das, was bei vielen Leuten noch ankommen muss. Klar sind die Gefahren beim Laserreinigen da und über die haben wir ausführlich gesprochen und mit denen muss man sich beschäftigen. Man wird aber ein paar andere Gefahren, die man mit so ganz klassischen mechanischen Verfahren hat, die wird man halt los.
Absolut.
Und das sollte man an der Stelle auch immer mal wieder erwähnen. Ja, so dafür habt ihr dies, das, jenes und welches nicht. Ne?
Ja, genau.
Absolut. Man muss das immer in einem Verhältnis sehen, Sven. Da gebe ich dir absolut recht. Wie gesagt, allein die Funkenbildung beim Flexen oder bei anderen Schleifverfahren ist eine viel, viel höhere als beim Lasern. Ja? Es gibt natürlich, sage ich mal, Materialien oder gewisse, sag ich mal, Parametereinstellungen, wo es dann ausschaut, als hätte ich eine Wunderkerzenmaschine in der Hand. Aber das ist nicht die Regel. Ja. In der Regel ist es so, das verdampft, das applaudiert, schön sauber, wird größtenteils gleich abgesaugt und das Einzige, was man davon mitbekommt, ist einfach den Geräuschpegel von der Frequenz des Lasers und einfach den Geräuschpegel von der Absaugung. Ja. Aber wie gesagt, man braucht jetzt, sage ich mal, in vielen Umgebungen keinen Heißarbeitsschein dafür, einfach weil keine Funken entstehen per se durch den Prozess, ja, was ein wahnsinniger Vorteil ist. Natürlich wird Wärme eingebracht ins Bauteil, ja, in ex-gefährdeten Zonen ist das Ganze dann nochmal separiert zu betrachten. Ja, da braucht man dann eine eigene Risikoanalyse. Ja, dann sind da einfach mehr organisatorische Maßnahmen im Vorfeld notwendig, weil eine Ex-Zone besteht manchmal ja auch nicht rund um die Uhr, sondern manchmal ja auch nur während der Dienstzeit. Und wenn man dann einfach davor oder danach hinkommt, ist das Problem oftmals schon gelöst mit dieser Ex-Zonen-Geschichte. Aber ja, was soll ich sagen, ob Funken entstehen oder nicht entstehen, ist indiskutabel und dabei halt nicht. Hm.
Sag mal, Leander, jetzt kriegt ihr immer Anfragen von potenziellen Kunden. Könnt ihr dies reinigen, könnt ihr das reinigen, könnt ihr jenes reinigen? Was fällt dir als erstes ein, wenn ich dich frage, was war das Kurioseste, was ihr bisher als Anfrage bekommen habt?
Das Kurioseste, was wir bisher als Anfrage bekommen haben?
Oder das Lustigste oder das Abwegigste, also das, wo keiner dran denkt.
Okay.
Was fällt dir ein?
Okay. Also ich sag's mal so, wir hatten eine sehr lustige Anfrage von einem Strahltechniker aus Kitzbühel. Der wollte damit diese ganzen alten österreichischen Berghütten, wie man sie so idyllisch kennt von den ganzen Postkarten, ablasern, weil er hat eine Sandstrahlfirma und hat gemeint, er würde sich gerne das Ganze abkleben, die Vorbereitungszeit und die Nachbereitungszeit und vor allem auch den ganzen Müll ersparen. Weil er hat gemeint, von einer Arbeitswoche strahlt er 1,5 Tage und der Rest ist Vor- und Nachbereitung. Und das hätte er gerne wegrationalisiert, was ich absolut gut verstehen kann. Dabei haben wir wahnsinnig viel übers Lasern von Holz gelernt. Ja. Wir haben gelernt, dass es im Außenbereich zum Beispiel leider nicht funktioniert für den Anwendungsfall, den er auf dem Herzen hatte, da es ja hier schon wirklich um die Verwitterung vom Holz geht. Ja. Und hier das Holz einfach schon durchgedunkelt ist bis in eine gewisse Tiefe, ja, und man hier wirklich effektiv Material wegnehmen muss, wie man es mit Sandstrahlen ja wirklich macht. Das ist halt der Vor- und der Nachteil vom Laser. Er nimmt kein Material weg. Ja. Aber nachdem er halt auch kein Material wegnimmt, wurde das nur noch dunkler, weil das dunkle Holz die Lichtenergie noch viel besser absorbiert hat und dann ganz schnell ganz viel dunkler geworden ist.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich wollte gerade sagen, man kann auch Material wegnehmen, aber dann wird das Holz noch dunkler.
Absolut, absolut. Dann hat man Lagerfeuer und keine Skihütte mehr.
Sehr schön.
Aber was gut funktioniert hat, überraschenderweise, war das Lasern von Holzteilen aus dem Innenbereich. Ja. Nachdem die halt auch noch einen Tischlereibetrieb angeschlossen hatten, sind dort mehrere Sachen herumgestanden. Und wovon ich wirklich begeistert war, war so eine klassische Wirtshaustür, sage ich mal, die einfach durchsichtig gestrichen war mit einem Schelllack und drunter einfach Holzfurnier war. Und wir haben es geschafft, dass man diesen Schelllack hier großflächig ablasern kann, ja, wenn man einfach den Strahl wahnsinnig breit macht, den Fokusabstand wahnsinnig lang macht, auch eine niedrigere Frequenz wählt, ja, aber auch eine sehr, sehr kurze Pulsweite. Und das Ganze noch dann kombiniert mit Wasser und Druckluft führt zu einem brandspurenfreien Ergebnis. Ja. Also wir haben die ganze Tür einfach im Vorfeld mit einem Schwamm befeuchtet und beim Lasern ist dann mein Geschäftspartner daneben gestanden mit der Druckluft und hat einfach von der Seite gekühlt und das Ganze hatte auch noch den Mehrwert, dass die ganzen Lackblättchen, die sich da gelöst haben, gleich weggeflogen sind. Das heißt, es war nachher drunter einfach sauberes, frisches Holz und man kann sofort wieder einfach mit einem durchsichtigen Lack drüber lackieren.
Ja, also als du vorhin schon Holz gesagt hast, habe ich schon gedacht, boah, natürlich, klar geht das. Also Stein kannte ich, Stahl oder Metall überhaupt kannte ich natürlich, aber Holz, ja klar, natürlich geht das. Oder denkt man als so Blechmensch immer nicht dran?
Absolut, ja. Ging mir genauso, ja. Die kurioseste Anfrage oder der coolste Job per se, den wir bis jetzt hatten, der war tatsächlich in einer Therme. Da haben wir die Anfrage bekommen, ob wir nicht die Ankerpunkte und Halteösen von so einer Kinderpiratenspielwelt reinigen können, weil das Ausseilen und neu einseilen und zertifizieren lassen viel teurer gekommen wäre. Sie meint natürlich, es ist eine Therme, es ist eine Kinderspielwelt, das muss brauchbar ausschauen und wenn da einfach die Ösen schon von Rost überzogen sind, ist das nicht sehr vertrauenserweckend. Ja. Was wir natürlich verstanden haben, dort sind wir auf einen Test hingefahren, einfach nur, dass man alles abchecken kann im Sinne von Zugänglichkeit, Stromversorgung, Abluftversorgung. Man muss ja dann mit allem Sack und Pack, den man da hat, dann ja diese Kinderspielwelt da durchklettern, was sich am Anfang ganz cool anhört, dann aber wahnsinnig anstrengend werden kann, wenn man dann den ganzen Tag irgendwie nur auf so einem Netzboden steht, in der Hocke und dann kopfüber lasert, eine Augenschraube nach der anderen. Das innere Kind in mir hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, ja, als ich dann erzählen durfte, ja, ich war mit einer Laserkanone auf einem Piratenschiff putzen.
Ja, perfekt.
Sehr gut. Ich denke jetzt gerade drüber nach, mir fürs Camping, für die Festivalsaison so eine große Batterie mit hier Solarmodulen zu kaufen. Habt ihr sowas schon mal ausprobiert oder hast du da dich schon mal schlau gemacht, ob es irgendwie so eine Powerstation gibt, die groß genug ist, dass ihr so komplett autark mit Solarzellen das Gerät betreiben könnt?
Ja, tatsächlich. Gut, dass du es ansprichst. Ich komme selber gerade vom Novarock heim und wir hatten sowas mit in der Gruppe. Die hätten noch nicht ausgereicht. Es gibt schon Batterien am Markt, die prinzipiell groß genug dafür wären, ja. Unser Laser hat eine Leistungsaufnahme von 3,5 kW. Das wäre dann schon, sage ich mal, ein ziemlicher Brocken, den man da an Batterie mitschleppen müsste. Aber ist schon existent auf jeden Fall. Ja. Wir haben das große Glück, dass wir meistens in Industriestandorte gebeten werden, ja, oder eben in Bäder, Thermen, was auch immer. Und nachdem unser Laser ja noch mit Lichtstrom funktioniert, können wir uns mit einer Verlängerungstrommel überall einstöpseln. Ja.
Wäre natürlich ein guter Werbepunkt irgendwie. Ne? Wir kommen ins Naturschutzgebiet, wir bringen unseren eigenen Solarstrom mit.
Ihr braucht ja auch sonst nichts. Ne? Also ihr braucht ja eigentlich nur Strom, wenn man jetzt mal so an Ressourcen denkt oder so.
Exakt, ja. Bei manchen, sage ich mal, zu stark aufgebauten Schichtstärken von Lack zum Beispiel, stecke ich auch noch zusätzlich einen Kompressor hinten an den Laser an. Die Optik funktioniert mit Überdruck und vorne kommt dann auch noch ein Luftstrom raus, der einfach dafür sorgen soll, dass die ganzen Partikel, die frei werden durchs Ablasern, nicht direkt am Schutzglas kleben bleiben. Weil das Schlimme ist halt, sobald da mal ein Partikel drauf fliegt und dann geht der Laserstrahl drüber, ist er eingebrannt. Ja? Und dann der nächste und dann der nächste und dann der nächste und irgendwann mal kommt kein Lichtstrahl mehr durch, dann wird das Ganze schon gefangen in deinem Schutzglas und dann hast du einen Linsenbruch. Und das ist der Albtraum eines jeden Lasertechnikers.
Ja. Das ist ja dann auch sehr ressourcenschonend im Vergleich zu euren konkurrierenden Verfahren, ne?
Absolut, ja. Also wie du schon gesagt hast, wir brauchen im Regelfall nichts außer Strom und das auch mit einer überschaubar geringen Leistungsaufnahme. Also unsere Abluftanlage nimmt genauso viel Strom auf wie unser Lasergesamtsystem und unser Laser ist halt schon so leistungsstark, dass er auch einen Wasserkühler drinnen hat. Da gibt es auch noch ganz viel Steuerungstechnik drinnen, die jetzt mäßig viel Strom aufnimmt, aber halt doch auch Strom aufnimmt. Und das Gesamtsystem hat eben nur 3,5 kW und das Ganze noch über Lichtstrom. Was jeder, der, sage ich mal, zu Hause einen Kompressor hat, jetzt keine Hausnummer ist. Also 3,5 kW hat man in der Industrie ganz schnell mal an irgendeinen Schleifbock, an eine Standbohrmaschine oder eben auch an einfach nur an einen Kompressor verpulvert. Und dann ist man ja noch gar nicht fertig. Wenn man jetzt zum Beispiel an Sandstrahlen denkt, ja, braucht man ja noch Strahlgut, ja, oder Glasperlenstrahlen. Wenn man eine Kabine hat und man wird beliefert mit Kundenteilen, ja, und das Ganze ist eine saubere Kreislaufwirtschaft und man hat da auch noch einen Zyklonabscheider drinnen und kann seinen Sand x Zyklen verwenden, ist das Ganze ja, sage ich mal, eine relativ saubere Sache. Ja. Wenn man jetzt allerdings von Field Service spricht, ja, was hauptsächlich unser Thema ist, ja, hinsichtlich Industriedienstleister, ja, die wirklich auf Raffinerien, die in Holzfaserwerkstoffproduktionsstätten, ja, und einfach in größeren Chemieunternehmen unterwegs sind, wo es wirklich darum geht, okay, du musst zum Objekt hin, du darfst dort so wenig Leute wie möglich stören und du hast jetzt dort jetzt auch nicht einen Druckluftschlauch von der Wand baumeln, du hast jetzt dort keinen Wasseranschluss, ja, und du hast jetzt dort auch keine Tiefkühltruhe fürs Trockeneis. Ja. Das müsstest du halt alles selber mitbringen. Und das ist der wahnsinnige Vorteil. Ja. Ich schiebe dort meinen Laser hin, bär rundherum ab, dass der Bereich einfach blickdicht abgeriegelt ist und kann schon arbeiten. Ja. Ich habe viel, viel weniger Logistik, ich brauche viel weniger zusätzliche Materialien. Und das Schöne ist, die ganzen Zusatzmaterialien müssen nicht hergestellt werden, sie müssen nicht verschmutzt werden und sie müssen noch nicht entsorgt werden. Ja. Ich denke mir halt immer dran, wenn ich mit einem Kunden im Gespräch bin und denke mir, ja, ich habe einen Hochdruckreiniger, ja, den habe ich schon, der ist schon amortisiert, mit dem hat das bis jetzt auch in einer zumutbaren Zeitspanne funktioniert. Ich dachte mir so, Mensch, du kontaminierst dann zigtausende Liter Wasser am Tag, einfach nur, weil du sagst, du bist jetzt zu geizig, dass du uns einen halben Tag Arbeit bezahlst, ja, weil du halt schon dein System hast. Und alle sagen dir dann immer, ja, never change a running system, aber ich glaube, wir alle sind uns einig, dass es hier mal wo einen Change braucht.
Ja, sehr schön.
Absolut.
Und dafür brauchen wir mehr Laser. Und ich glaube, ein besseres Schlusswort gibt es eigentlich nicht.
Hundertprozentig. Vielen Dank, Leander.
Leander, vielen Dank. Und beste Grüße nach Wien.
Danke auch an euch.
Ich hoffe auf ein Wiedersehen.
Wenn ihr Bedarf an Laserreinigung habt, dann findet ihr Links in den Shownotes von diesem Podcast. Und ansonsten die Firma Volllaser findet ihr auch. Aber die Firma Mehrlaser findet ihr sicherlich auch. Da habt ihr auf jeden Fall kompetente Ansprechpartner.
Super. Okay. Tschüss.
Vielen Dank.